Herr Cinak, herzlich willkommen beim Projekt Träumen für Deutschland.
Dankeschön.
Sie sind in der Mongolei aufgewachsen und leben dort auch. Und Sie sprechen viele Sprachen, schreiben aber die meisten Ihrer Bücher auf Deutsch. Was ist es, was Ihnen an Deutschland und der deutschen Sprache so besonders gefällt?
Ja, ich habe ja in Deutschland etwas gefunden, was ich brauchte. Denn wir leben ja etwa 1000, 2000 Jahre zurück. Also wir sind ein kleiner Stamm im äußersten Westen der Mongolei und leben noch in der Urgesellschaft. Das ist das kleine Tuva-Volk. Und wenn man unser heute mit der Geschichte vergleicht, dann komme ich auf die alten Germanen. Und ich habe bei den Deutschen also die germanischen Wurzeln entdeckt. Und wenn man so einem Deutschen heute sagt, ihr habt schamanische Wurzeln, der würde einen nur ratlos anschauen. Aber wenn man sich mit ihm ein wenig unterhält, der wird es schnell einsehen. Ich sehe ja in Goethe nicht so sehr den großen Dichter. Er ist für mich mit seinem Faust und mit der Walpurgisnacht meinetwegen ein ganz großer Schamane. Und Deutschland ist ja ein Land mit großen Spuren des Heidentums. Und die Deutschen gefallen mir einfach. Ich habe ein mongolisches Gesicht, eine Tova-Seele, schamanische Seele. Und dann habe ich einen europäisch-deutschen, deutsch-germanischen Geist.
Herr Cinak, Sie sagten einmal, Sie seien zuallererst ein Schamane und dann ein Poet. Was ist ein Schamane?
Ein Schamane ist ein Mensch mit wachen Antennen. Also jedes Lebewesen hat in sich Antennen. Gleich, ob das nun eine Ameise ist oder eine Katze oder ein Mensch. Und unter den Menschen gibt es welche, die ziemlich dumpfe Antennen haben, die ihre Antennen nicht pflegen, aber dann gibt es welche, die über ihre Antennen nachdenken und diese regelmäßig pflegen. Also für das technische Wort Antenne können Sie ruhig das Wort Fühler nehmen.
Herr Cinak, an Ihren Erzählungen und Gedichten fällt auf, dass Sie Ihre Identität als Mongole zuallererst über die Landschaft der Mongolei definieren, also über die Berge des Altaigebirges, die Wolken, die Wildpferde, das besondere Licht und die Farben des Steppengrases. In Deutschland ist so etwas ja eher unüblich. Wer sein Deutschsein etwa über seine Liebe für die Donau definiert oder seine Sehnsucht nach der Ostsee, wird ja schnell als kitschig oder gar als Nationalromantiker belächelt oder verunglimpft. Wenn also ein Kind in Deutschland Ihnen heute die Frage stellen würde, Herr Cinak, was ist eigentlich Deutsch? Was würden Sie diesem Kind antworten?
Ich würde sagen, der Deutsche ist ein ganz eigentlich ein ganz lieber und toller Mensch. Er hat geschickte Hände, zwei wunderbare Hände. Damit kann er richtig Wunder erschaffen. Und er hat einen hellen Kopf. Aber ich würde sagen, er ist in der Seele verwundet. Und den müssen wir vorsichtig behandeln. Nicht so sehr erinnern, immer, dass er Deutscher ist. Vor allem zunächst den Menschen in jedem Deutschen sehen. Vielleicht gibt es den Mongolen, den Amerikaner, den Deutschen, den Nigerianer gar nicht, aber jedes Mal gibt es den Menschen. Wenn man ständig den Menschen anpackt, dann kommt man auf den Grund. Nun, einer, der in Deutschland gewachsen ist, wenn er auch eine schwarze Haut hat, der ist dann ein Deutscher. Also, ich sage, die Steppe, deren Gras ich bin, die ist meine Heimat. Der Berg, dessen Stein ich bin, das ist meine Wurzel. Die Landschaft prägte den Menschen.
Und welchen Einfluss, glauben Sie, hat dann die deutsche Landschaft und Deutschlands Geografie auf das Wesen der Menschen, die in Deutschland leben?
Wissen Sie, ich sage zu den Deutschen, die immer in die Mongolei reisen möchten und die Altaisteppe erleben möchten, die sich an mich wenden. Also wenn du so viel Geld hast und so viel Lebenszeit vergeuden willst unterwegs, dann mach das. Aber überlege vorher, Deutschland gibt es ja auch. Und Deutschland ist zwar klein, aber es ist ein großes Land. Deutschland hat ja so eine wunderbare Landschaft. Schauen Sie mal, in Deutschland gibt es eigentlich alles. Die Schneeberge, die Mittelgebirge, Meere gibt es und sogar Steppen, die Wiesenheide. Alles gibt es. Und diese Landschaft prägt natürlich ganz stark den Menschen. Deutschland liegt den Deutschen nahe und deswegen können sie das nicht so schnell sehen. Also man muss den Leuten sagen erst, schau hin, vor dir liegt was Tolles, was Wunderbares. Und dann erkennen die Menschen das auch.
Herr Chinak, wenn Sie als ein Poet und Schamane aus der Mongolei, wenn Sie heute an Deutschland denken, was ist Ihr hoffnungsvollster Traum für Deutschlands Zukunft?
Also, ich fange das so an. Deutschland als Macht des Friedens. Das hätte sich unglaublich angehört, noch vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren. Aber als der Krieg in Irak beginnen wollte, als alles in Vorbereitung war, Deutschland und die Deutschen haben sich stur dagegen gestellt. Da gab es die großen Friedensdemonstrationen. Millionen Menschen gingen auf die Straßen. Deutschland war beispielgebend für ganz Europa. Deutschland war erstmalig eine Macht des Friedens, eine unerschütterliche Mauer des Friedens. Also von hier könnten andere Träume ausgehen. Frieden. Deutschland braucht Frieden. Und Deutschland hat ja sonst alles.
Es gibt ja einige Länder und Gesellschaften in der Welt, die sehr motivierende Träume für die Zukunft haben. Da gibt es zum einen natürlich den viel diskutierten, viel kritisierten American Dream. Es gibt aber auch den immer stärkeren Traum Indiens und den Traum eines neuen Chinas, die sich beide der Welt gegenüber nicht mehr nur als Wirtschaftsstandorte präsentieren wollen, sondern auch als Kultur- und als Wissenschaftsnationen. Und auch ihr kleines Volk der Tuva hat ja den Traum, seine Kultur in die Zukunft zu tragen. Was glauben Sie also, wie könnte Deutschland einen Traum für sich formulieren, der ähnlich motivierend ist und der ähnlich weit hinaus in die Zukunft ragt?
Also Recht schaffen. Eine Nation von rechtschaffenen Mitgliedern zu sein. So sehe ich die Deutschen vor allem, obwohl ich natürlich auch in deutschen Städten und auf deutschen Dörfern unzuverlässige Menschen hin und wieder treffe. Aber alles in allem wissen Sie, ich bin ja Außenstehender, eine Minderheit, ein Gastgeber, der hin und wieder nach Deutschland kommt. Wenn ich mit einem deutschen Menschen etwas ausmache, dann mache ich mir darüber überhaupt keine Sorgen. Das ist Rechtschaffen, Korrektheit, eine saubere Nation. Also sauber meine ich jetzt nicht so sehr von der Tat, sondern von Gedanken her. Zu seinen Fehlern, zu seinen Mängeln, Schwächen, aber auch zu seinen Stärken, zu seinen Möglichkeiten, zu allem stehen. Ich glaube, die deutsche Seele hat die Kraft, auch zu den eigenen Taten zu stehen.
Sie haben ja mit Ihrem Volk der Tuva vor gut 10 Jahren einen großen Traum verwirklicht und sind gemeinsam in das knapp 2000 Kilometer entfernte Stammland Ihres Volkes am Altai-Gebirge zurückgekehrt, was Sie ja in Ihrem Buch Die Karawane beschrieben haben. Wie wichtig sind solche Zukunftsträume für das Wohlbefinden eines Volkes?
Das ist sehr wichtig. Ich habe ja gegen Ende des Buches geschrieben, dass ich also das Aussterben meines kleinen, klitzekleinen Volkes um mindestens 50 Jahre hinausgezögert habe. Und da haben die Menschen die neue Zeitrechnung begonnen. Und es ist heute wirklich so, dass man spricht, das war 2 Jahre vor der großen Karawane, das war im Jahre der Karawane. Also das war Beginn einer Zeitrechnung. Und jedes Volk, jeder Mensch braucht so einen großen, kühnen Traum, wenn das zunächst auch damit sehr fantastisch ausschaut.
Und Ihr kühner Traum für Deutschland wäre also, dass Deutschland die Friedensmacht wäre in der Welt.
Eine einige Friedensmacht, aber nicht irgendwie schmuggeln. Nein, ganz feststehen wie eine große Felswand.
Sie sagten einmal, nicht nur Ihr Nomadenvolk, der Tuva, sei ein aussterbendes Volk, sondern alle alten Völker und auch die Deutschen. Wie könnten die Deutschen ihr kulturelles oder sogar demografisches Aussterben verhindern?
Wissen Sie, Aussterben ist vielleicht gar nicht ein so glückliches Wort. Es wird ja in der Welt, so auch in der Geschichte, wie bei jedem Organismus, gestorben und geboren. Die alten Zellen werden rausgestoßen, abgestoßen, fallen ab und neue Zellen bilden sich heraus, die formen sich. Und so sehe ich auch ein Volk. Also wenn mein kleines Volk ausstirbt, dann werden die blau befleckten Tuva-Menschen in der Geschichte immer noch da sein. Aber dann werde ich sagen, wir haben uns gewandelt. Ein Volk muss sich so oder so immer wandeln. Das ist Fortbestehen ist ja ein ständiges Wandeln. Fähigkeit zu einem schmerzfreien Wandel. Und so gesehen wird das edle, gute Deutschland fortbestehen, nehme ich an. Wer das begriffen hat, wer ohne Schmerzen, ohne Überheblichkeit dran, also teilhat, dazu seinen kleinen Beitrag leistet, der ist ein guter Deutscher.
Das Deutschland, in dem Sie als junger Gaststudent Deutsch gelernt haben, war ja die DDR der 60er Jahre. Welche Eigenheiten dieser ostdeutschen Kultur vermissen Sie vielleicht im heutigen Deutschland?
Das ist eine gute Frage, weil Sie ja jetzt dieses Teiles Deutschlandes gedenken mit dieser Frage. Also ich bekenne mich gern zu den Hinterlassenschaften dieses deutschen Arbeiter- und Bauernstaates, dieses Stückes der deutschen Geschichte. Und heute stehen wir so auf einem Nebelfeld der Geschichte. Da wird viel Unsinn erzählt. Und diese Menschen haben ja auch ihre Träume gehabt. Die haben gelebt und geliebt auf ihre Art und Weise. Viele sind glücklich gewesen, viele unglücklich, unzufrieden. Aber wenn man heute nachträglich die Geschichte liest, die gemachte Geschichte liest, so entsteht der Eindruck, 17 Millionen Menschen hätten 40 Jahre nur im Schatten einer steinernen Mauer dagesessen und nur geheult und sich unglücklich gefühlt und geschmachtet danach, befreit zu werden. So war es eben nicht. Man muss der Wahrheit, wenn sie auch manchmal unangenehm ist, ins Auge schauen.
Was glauben Sie, wie könnte dieses Erbe, diese besondere Lebenserfahrung der Ostdeutschen Teil eines neuen deutschen Zukunftstraumes werden?
Ja, da hat es ja viele gute Sachen gegeben, zum Beispiel die Altersbetreuung. Das alles ist besser gewesen als jetzt in dem größer gewordenen vereinten Deutschland. Die Menschen haben erstmalig aufgehört gehabt, damals vor dem Alter sich zu fürchten. Bei den Nomaden ist ja ein alter Mensch ein wertvoller Mensch. Der Mensch ist geboren als ein Stein. Jedes Kind ist ein Stein und wächst zu einem Hügel. Und Ziel ist, dass man zu einem Berg wird, zu einem menschlichen Berg. Also ein 60, 70-jähriger Mensch ist ein Gletscherberg mit weißem Gipfel. Ein Volk kann nur zusammengehen, alles zusammen, Hand in Hand. Kinder, Jugendliche, also erwachsene Menschen von mittleren Jahrgängen und dann ältere Bürger und die ganz Alten, also die Schneeberge eben. Das alles zusammen ergibt eine Landschaft und ergibt auch die Gesellschaft.
Herr Czinak, haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch für das Vertrauen.